Herr Jesus, wir dürfen dem Moment entgegenschauen, voller Freude, wenn du erscheinst in Herrlichkeit. Und wenn wir heute in dein Wort schauen, dann möchte ich dir bitten, dass du uns schenkst, dass wir so einen kleinen Blick schon auf deine Herrlichkeit haben können. Herr Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass du redest. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist unsere Herzen aufmacht, um dein Wort zu verstehen, und darum möchte ich dich bitten. Amen. Kannst du die erste Folie? Danke. Ich möchte mit dem Text beginnen, der heute der Predigt so zugrunde liegt. Und es sind eigentlich nur zwei Verse, aber da wir im Moment diesen ganzen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 16, immer wieder durchnehmen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, möchte ich den ganzen Text vorlesen, damit euch der Zusammenhang wieder in Erinnerung kommt. Und ich würde euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: als er im Triumphzug zur Höhe hinaufgestiegen ist, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal heruntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und der, der hinuntergestiegen hat, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis zu den höchsten aller Himmeln, um so das ganze Universum mit seiner Gnade zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Jesus Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt und durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist Gottes Wort. Bitte setzt euch wieder hin. Wir haben bis jetzt folgende Themen angeschaut, die ihr da oben seht. Und zwar, wir haben angefangen mit dem Thema Wachstum der Gemeinde zur Einheit. Ihr könnt euch vielleicht an den Gerhard erinnern. Dann Gnadengabe als Teil der Heilsgeschichte Gottes. Ihr könnt euch vielleicht an den Mauritz erinnern, der wieder Max ausgeschaut hat. Und Gaben, um zur Reife zu wachsen. Das war wieder der Gerhard. Und da möchte ich jetzt anschließen an das, was der Gerhard das letzte Mal begonnen hat. Und zwar die Verse, die heute uns begleiten, sind Verse 14 und 15. Aber ich möchte mit Vers 13 anfangen. Deswegen lese ich den nochmal vor. Oder ein Teil davon. Wir sollen in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis vom Sohn Gottes zur vollen Einheit gelangen. Das ist das Ziel, das der Paulus hat mit dem, was er da jetzt schreibt. Dass wir eine Einheit sind und in der Erkenntnis von Gottes Sohn wachsen. Und was wir heute anschauen werden, ist genauso, wie es der Paulus in dem Text gliedert. Und zwar, wir wollen einmal schauen, oder beziehungsweise vielleicht nur im Zusammenhang, nächste Woche wird es weitergehen und es geht in beiden Predigten um Wachstum. Und zwar heute, wie ich individuell, persönlich wachse. Und nächsten Sonntag geht es darum, wie wir als ganze Gemeinde wachsen. Und in Vers 14 beschreibt der Paulus einmal, wie schaut Wachstum nicht aus. Also bevor er uns jetzt sagt, wie wir eigentlich wachsen, kommt er mit einer Warnung eigentlich, wie Wachstum nicht ausschaut. Und zwar, er warnt uns davor, dass wir wie unmündige Kinder sind. Das ist etwas, was sich dadurch äußert, indem wir uns durch jede Lehrmeinung vom Kurs abbringen lassen. Also das heißt, Wachstum hat was mit Festigkeit in der Lehre zu tun. Und das Gegenteil vom Wachstum ist, dass man mit jeder Lehrmeinung im Prinzip hin und her gebeutelt wird. Als Paulus den Epheserbrief geschrieben hat, hat er den in einen Kontext reingeschrieben, wo in Ephesus sehr viel Götzendienst, Kult, so heidnische Kulte geprägt worden sind. Artemis, das war die Göttin der Fruchtbarkeit, die ist verehrt worden. Und es hat auch einen starken Herrscherkult gegeben. Das heißt, es wurde der Herrscher, der Kaiser, wurde ebenso verehrt. Und wenn jetzt der Paulus sich da die Zeit nimmt, diese Warnung den Ephesern in ihren Kontext hineinzupredigen, dann haben wir gedacht, ist es für uns interessant, dass wir uns überlegen, in welchem Kontext befinden wir uns? Und der Kontext, den würde ich jetzt mal sehr vereinfacht folgendermaßen skizzieren. Und ich hoffe, dass ihr mir diese Reduktion im Prinzip vergebt, weil das wirklich nur ein kleiner Ausschnitt ist, der unsere Gesellschaft jetzt im Moment sehr prägt. Und zwar einerseits ist durch die Evolutionstheorie von Darwin ist irgendwie intellektuell glaubwürdige Grundlage geschaffen worden, wie man an die Entstehung all dessen, was wir da draußen vor uns sehen und über was wir uns immer wieder in der Natur freuen, jetzt weiß nicht, wie der Satz fertig geht, also worüber wir uns freuen können. Und der Darwin hat eine Erklärungsmöglichkeit geschaffen, wie das alles entstanden ist. Das heißt, mit seiner Theorie ist für viele die Notwendigkeit, an Gott zu glauben, weggefallen, weil ich habe jetzt Erklärung, wie all diese Schönheit rundherum entstanden ist. Ein weiteres Thema ist der sogenannte materielle Naturalismus, der damit auch zusammenhängt. Und zwar alles, was wir sehen, ist Materie und es gibt nichts außer die Natur, die wir rundum sehen, inklusive des ganzen Universums, das sehr groß und sehr weit ist. Aber das ist alles, was es gibt. Und das heißt, das Universum ist irgendwie so eine Box und außerhalb dieser Box gibt es nichts anderes. Es gibt keinen Gott. Das ist im Prinzip das, was dieser zweite Punkt ist. Und Die Postmoderne, die hat noch einen Gedanken hinzugefügt, und zwar, dass es in dem Sinn keine absolute Wahrheit mehr gibt. Jeder macht sich seine Wahrheit irgendwie für sich selber aus. Und jeder hat auch seine eigene Wahrheit. Du hast deine, ich habe meine. Wenn man was liest, bestimmt nicht mehr der Autor des Buchs die Meinung von dem, was er sagen will, sondern der Leser interpretiert für sich. Und das, würde ich mal sagen, sind zumindest die Punkte, die ich heute herausgreifen will, um unseren Kontext ein bisschen zu beleuchten. Was ist die Auswirkung von dieser Denkweise? Jetzt muss ich kurz schauen. Und zwar einerseits diese Strömungen, die finden schon seit teilweise seit nicht nur diesem Jahrhundert, sondern schon davor statt. Und ich würde mal sagen, in Verzögerung schwappen diese Denkmuster auch immer mehr in unsere Gemeinde rein oder in jede Gemeinde. Wir sind Teil von unserer Kultur und sind Tag aus, Tag ein mit diesen Denkmustern geprägt. Und da stellt sich für uns als Christen so grundsätzlich die Frage, gibt es überhaupt Wahrheit? Eine Aussage, die wahrscheinlich, wenn man sie so als Interview quer durch die Gesellschaft führen würde, unterschiedlich beantwortet werden würde. Und um die Frage zu beantworten, so wie sie die Bibel sieht, möchte ich euch was vorlesen, und ich hoffe, da habe ich die Folie. Ja, genau. Und zwar steht es in Johannes 18, Vers 37 und 38. Die Szene ist, Jesus steht vor Pilatus, und da sagt Pilatus zu ihm: Du bist doch also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte: Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus, was ist Wahrheit? Also diese Frage der Wahrheit, mit der hat Jesus in seinem ganzen Leben und dann konkret vor seinem Tod die Menschen konfrontiert, und der Pilatus, der von seinem Wirken gar nicht so viel mitkriegt hat, ist zumindest in dem Verhör dann ebenfalls mit dieser Frage konfrontiert worden. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus den bekannten Satz, und zwar in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also diese Tendenz, es gibt unterschiedliche Wahrheiten, es gibt eigentlich gar keine wirkliche Wahrheit, jeder hat seine eigene Wahrheit, zu der hat Jesus eine ganz klare Meinung, und zwar er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist in die Welt gekommen, so wie wir es im vorigen Vers gelesen haben, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Das heißt, dass die Welt die Wahrheit kennen kann, das ist das, wofür er bereit war zu kommen und wofür er bereit war zu sterben, damit die Menschen die Wahrheit kennenlernen können. Ich habe vorher so gesagt, wenn ihr Umfrage machen würdet, würden Menschen unterschiedlich auf diese Frage antworten, ob es Wahrheit gibt. Ich hoffe mal schwer, dass, wenn ich hier die Umfrage machen würde, dass doch die meisten davon ausgehen, dass es Wahrheit gibt und dass Jesus die Wahrheit ist. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass es Wahrheit gibt, dass Jesus die Wahrheit ist und dass er die Wahrheit in seinem Wort verkündigt, dann stellt sich die Frage, wie gehen wir mit Gottes Wort, mit der Heiligen Schrift um? Und zu der Frage ist mir ein Gespräch eingefallen, von dem mir die Sabine erzählt hat, und sie hat mit einer Mutter geredet, die ebenfalls Kinder hat, und sie haben über Erziehung geredet. Und die Sabine liest gerade so ein Buch über Gottesfurcht und das beschäftigt sie sehr. Und sie hat eben mit der Mutter über dieses Thema geredet. Und die Antwort von der Mutter war, sie möchte ihre Kinder nicht mit so einem Thema Gottesfurcht belasten, weil sie möchte nicht, dass ihre Kinder in Angst aufwachsen. Die Mutter ist ebenfalls gläubig und das hat mich dann schon sehr erstaunt, diese Antwort, weil wenn Gott sich in seinem Wort offenbart und wenn wir ihn durch sein Wort kennenlernen, dann und wir glauben, dass das die Wahrheit ist, dann habe ich das Recht verloren, dass ich mir meine eigene Wahrheit über Gott zusammenstoppel, beziehungsweise meine eigene Wahrheit verschönt irgendwie jemand anderen weitergibt. Es gibt dann nur diese eine Wahrheit. Und was da passiert, ist eben, dass wir anfangen, wenn wir so denken, dass wir anfangen, unser Gottesbild danach irgendwie zu formen und zusammen zu stoppeln, sage ich mal, wie wir es uns wünschen würden. Und wenn man sich überlegt, ein Gottesbild, das man sich selber macht, das ist das, was eigentlich wir von der Literatur und von der Bibel als Götzen kennen. Die Götter, die wir uns selber machen, das sind nicht welche, die unsere Anbetung verdient haben, sondern das sind im Prinzip Werke, die unseren Gedanken entspringen. Und in diese Kategorie lässt sich Gott nicht einordnen. Also wenn wir Gottes Wort für wahr nehmen, indem er sich offenbart, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, aber ich würde es mir eher ein bisschen so wünschen, das ist mir doch zu radikal, an das glaube ich jetzt nicht so ganz oder so, sondern wir stehen vor dem Gott, der sich uns offenbart. Vielleicht hätten wir lieber einen lieberen Gott oder einen gnädigeren Gott, wobei Gott Liebe und gnädig ist. Und da sieht man jetzt, wie der Zeitgeist unsere Gedanken prägt von uns, die wir behaupten und ich denke auch ganz ehrlich davon überzeugt sind, dass wir Jesus kennen und an ihn glauben. Was im Prinzip dann der nächste Schritt ist, dass wir nicht nur unser eigenes Gottesbild uns machen, sondern es stellt sich ja dann auch die Frage, glauben wir überhaupt dem, was Gottes Wort sagt? Und Gottes Wort sagt an manchen Stellen Sachen, die so richtig balsam sind für die Seele, und an manchen Stellen sagt Gottes Wort Sachen, wo man die uns sehr herausfordern. Und dazu möchte ich euch eine Stelle vorlesen aus Lukas. Da habe ich euch ein bisschen zu wenig gezeigt, aber ich hoffe, ihr habt mir trotzdem folgen können. Und zwar steht es in Lukas 13, die Verse 22 bis 28. Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast uns auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht alle weg von mir, ihr mit eurem unrechten Treiben. Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Das ist so eine Stelle, die jetzt nicht unbedingt sich im ersten Moment nach Balsam auf der Seele anfühlt. Da sagt Jesus ganz deutlich, dass es Menschen geben wird, die gerettet werden und dass es Menschen geben wird, die verloren gehen. Dass es nur wenige sind, die gerettet werden. Im Galater Kapitel 1, Vers 8 steht, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigen, der sei verflucht. Also wir sehen Warnungen vor dem, dass wir das Evangelium, dass wir Gottes Wort umdrehen, sodass es uns oder unserem Empfinden nach Gerechtigkeit mehr entspricht. Glauben wir zum Beispiel, dass Sexualität von Gott ihren Platz ausschließlich in der Ehe zwischen Mann und Frau bekommen hat und nicht außerhalb dieser Grenzen? Und leben wir auch danach? Gehen wir vielleicht dem auf den Leim, dass wenn uns jemand erzählt, dass wir als Christen, wenn wir Gott vertrauen und auf ihn hoffen, dass er uns eigentlich nur mit Gutem da auf der Erde beschenkt und finanziell segnet? Oder nehmen wir das ernst, was zum Beispiel im 1. Petrus 1, Vers 6 steht, wo uns Jesus darauf hinweist, dass wir auch leiden müssen? Da wären sicher noch einige andere Punkte zum Auflisten, aber ihr seht, wir sind herausgefordert, dass wir das, was in der Bibel steht, dass wir das ernst nehmen müssen. Genau, das war so zu diesem Punkt durch Lehren vom Kurs abbringen lassen, weil die Frage ist, wie fest stehen wir da in Gottes Wort? Und das andere, von was der Paulus dann redet, ist, dass wir auch nicht auf irgendwelche Täuschungsmanöver von betrügerischen Menschen hereinfallen sollen. Und da ist die Frage, wie kommen wir da drauf, was für Täuschungsmanöver, mit welchen Täuschungsmanövern wir konfrontiert werden? Habe ich die Möglichkeit, das zu überprüfen, wenn jetzt irgendjemand irgendwas sagt? Wie erkenne ich, ist das die echte Lehre? Ist das irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat? Und die Möglichkeit, die wir da haben, ist, wir haben Gottes Wort, in das wir reinschauen können, für das wir einen Verstand bekommen haben, um es auch zu lesen und auch darin zu wachsen, es immer mehr zu verstehen. Und die Herausforderung ist, prüfen wir die Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Vielleicht sind wir alle irgendwie beruhigt oder auch nicht, dass wir vielleicht da in der Gemeinde den Eindruck haben, da geht es uns gut und jeder, der lehrt Gottes Wort. Aber wie ist es mit den Sachen, die wir uns zum Beispiel aus dem Internet anhören, die vielleicht ganz gut klingen? Prüfen wir diese Sachen? Wenn Paulus uns davor warnt, dass man nicht mit jeder Lehrmeinung hin und her schwanken sollen und vom Kurs abweichen sollen, dann ist diese Mahnung ganz ernst zu nehmen. Und wenn wir jetzt prüfen sollen anhand der Schrift, was ist wahr und was ist nicht wahr, dann ist die Frage, lesen wir Gottes Wort überhaupt? Versuchen wir zu verstehen, was wirklich Gott uns sagen möchte? Ist es, oder sind wir da in dieser postmodernen Tendenz, die ich vorher aufzeichnet habe, dass der Leser die Bedeutung vom Geschriebenen für sich interpretiert und man interpretiert Gottes Wort, wie man es gern für sich selber hören würde? Und wenn ich ins Wort reinschaue, schaue ich dann rein und arbeite damit, oder springe ich irgendwie nur so von Vers zu Vers und lass mich inspirieren, irgendwie so. Oder schauen wir wirklich, dass wir verstehen, was die sich die Mühe getan haben, das in Gottes Namen aufzuschreiben, sagen wollten. Damit wir wachsen können, brauchen wir Gottes Wort. Und Gott hat uns, und da kommen wir jetzt wieder in diesen ganzen Kontext vom Epheser, Gott hat uns, damit wir wachsen können, hat er sozusagen einen Plan ausgearbeitet, den ihr eh schon kennt, wenn ihr da wart. Ich möchte es nur nochmal vorlesen, was letzte Woche der Gerhard vorgelesen hat. Er hat Menschen begabt, und diese Menschen haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also das heißt, Gott hat uns in der Gemeinde mit Menschen gesegnet, beschenkt, denen die Gabe gegeben hat, sein Wort zu lehren. Er hat von Aposteln geredet, von Propheten, von Lehrern, von Hirten. Und wir haben in der Gemeinde Menschen mit diesen Gaben. Und lassen wir uns von denen in unserem Wachstum herausfordern. Wenn was gesagt wird, fragen wir nach. Schluck mal nicht alles. Lernen wir zu prüfen. Das war die Warnung von Vers 14, und wir wollen aber auch mit der Herausforderung von Vers 15 weitermachen. Die habe ich euch da in zwei Übersetzungen aufgeschrieben, ich lese beide vor. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist die Neue Genfer, und in der Elberfelder steht: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Also einerseits an der Wahrheit festhalten, andererseits die Wahrheit reden. Dieser Vers 15 steht im direkten Kontrast zu dem, wie es in Vers 14 beschrieben ist, wie es nicht sein soll. Und in Vers 14 sind diese Irrlehrer, die mit böser Absicht sozusagen Irrtum verbreiten. Und so, das ist kein Zeichen von Wachstum. Ein Zeichen von Wachstum ist, dass wir einander in Liebe die Wahrheit sagen. Dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und uns gegenseitig in Liebe Gottes Wort lehren. Und da ist, glaube ich, vielleicht an manchen Stellen nur der nächste Knopf irgendwie, dass man manchmal den Eindruck hat, Liebe und Wahrheit, die gehen irgendwie nicht so richtig zusammen oft, weil wenn ich jetzt jemand wirklich die Wahrheit sagen muss, dann ist das ja vielleicht für ihn lieblos, wie er es empfindet. Die Frage ist, wozu fordert uns die Bibel auf? Und ich glaube, die Antwort, die gibt uns dieser Vers 15 eh schon. Wir sollen die Wahrheit in Liebe uns gegenseitig sagen. Das sind zwei Sachen, die nicht gegeneinander stehen, sondern die Hand in Hand gehen. Ich hab vorher gesagt, wir können uns unseren Gott nicht aussuchen. Er ist, wie er ist. Und Wir können seine Gebote und seine Beschlüsse auch nicht ändern und das ist auch gut so. Und das ist eben eins davon. Wir sollen uns in Liebe gegenseitig die Wahrheit sagen. Da ist vielleicht auch ein Thema, das uns als Gesellschaft im Moment beschäftigt, und zwar das ganze Thema von Gender versus Sexualität. Ich habe männliche Geschlechtsorgane, fühle mich als Frau, wie gehe ich damit um, kleide mich als Frau, lebe als Frau. Im Moment ist die Tendenz, dass man fast heroisch in den Himmel gehoben wird, wenn man zu diesen Tendenzen steht und wenn man die Wahrheit sagt, dass man Mann ist und Frau Frau ist, so wie Gott es in seinem Wort uns ganz am Anfang in der Schöpfung sagt, er hat sie als Mann und Frau geschaffen, dann wird man als intolerant abgestempelt. Die Frage ist, wo ist die Liebe? Ist die Liebe, wenn ich jemand sagt, du, ich sehe dich mit deinem Leben, mit deiner Not vielleicht, die du hast, und ich sage dir in Liebe, was Gottes Wort dazu sagt? Oder ist es Liebe, dass ich so tue, als hätte Gottes Wort in der Hinsicht keine Gültigkeit? Aber wenn wir dann schauen, wie ist Jesus mit solchen Menschen umgegangen, die damals die Grenzen irgendwie gesprengt haben von dem, was in Ordnung war oder was vielleicht die christlichen Konservativen damals gedacht haben, dann sieht man, er hat ganz klar gesagt, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und er hat die Menschen aber geliebt. Er hat sie nicht abgelehnt. Und ich denke, das ist die Herausforderung, vor der wir auch stehen, wenn wir miteinander in Wahrheit wachsen wollen, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen, so wie sie uns Gottes Wort sagt, und dass wir aber uns gegenseitig lieben, so wie Gott uns gelehrt hat, wie Liebe ausschaut. Und dazu gehört, die Wahrheit zu sagen. Vers 15 fordert uns auf, dass wir in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das, was die Bibel als Wachstum bezeichnet, oder ganz konkret dort diese Stelle. Das heißt, wenn du wachsen willst, dann lies die Bibel, schau, wie Jesus gelebt hat, schau, wie Jesus die Menschen liebt, schau, wie Jesus mit den Menschen redet und wer ihm ähnlich. Das ist eine Herausforderung, vor der wir ganz konkret stehen. Wir tendieren alle dazu, ein bisschen, da wo es anstrengend wird, dann mehr uns ähnlich zu werden, aber als seine Kinder sollen wir Jesus ähnlich werden. Er ist das Haupt. Wenn ich ihm ähnlich sein möchte, dann muss ich bereit sein, wie Jesus bereit war, vor Pilatus die Wahrheit zu sagen, auch vor den Menschen die Wahrheit zu sagen. Dadurch, dass, wie ich vorher euch gezeigt habe, bei diesen drei Punkten, wie eine Tendenz entstanden ist in der Gesellschaft, ohne Gott auszukommen, mit dieser ganzen Thematik hat sich ein Autor beschäftigt, der heißt Dostojewski. Vielleicht kennt ihr ihn. Ich kenne nur Zitate von ihm, also nicht, dass ihr glaubt, ich bin jetzt so sehr belesen. Aber das Zitat, das er da geschrieben hat, möchte ich euch vorlesen, und zwar steht da: Die Quelle des Lebens und die Erlösung von der Verzweiflung und von dem Zustand der ganzen Welt ist allein in diesen drei Worten verpackt: Das Wort wurde Fleisch. So, Jesus ist die Erlösung der Not der Menschen und nicht ihn wegzudefinieren, ist die Lösung. Das ist eine harte Kost, die wir da hören, wenn es darum geht, zu wachsen, Jesus ähnlich zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir das ernst nehmen, dass wir als Gemeinde wachsen, dass Gott durch uns als Gemeinde wirkt, vielleicht noch mehr, als wir es im Moment schon tut, wofür wir ihm dankbar sein können. Ich möchte euch herausfordern, dass das jetzt nicht irgendwie nur so Gedanken sind, sondern vorher war da dieser Hauskreis-Quiz, ich habe ihn nicht ganz verstanden, ich habe einmal aufgezeigt und einmal nicht, ich glaube, das war richtig. Aber wir können die Hauskreise, in denen wir sind, dafür nutzen, dass wir das auch lernen, dass wir uns dieser Auseinandersetzung stellen, dass wir herausfinden, was ist Wahrheit, dass wenn ich merke, ich verstehe das anders, gehen wir in dieses Gespräch rein, reden wir mit unseren Hauskreisleitern drüber, schauen wir, wo es klemmt, schauen wir, wie wir gemeinsam uns wirklich auf die Suche in schwierigen Fragen nach dem machen, was Gott uns in seiner Bibel, in seinem Wort lehren möchte. Ich werde beten. Herr Jesus, an die Epheser hat der Paulus geschrieben, dass sie wachsen sollen. Er hat von dieser Einheit geschrieben. Er hat davon geschrieben, dass dieses Wachstum nicht so ausschaut, dass man von jeder Lehrmeinung hin und her getrieben wird, sondern dass das Wachstum so ausschaut, dass wir uns in Liebe die Wahrheit sagen und dir, Jesus, immer ähnlicher werden. Und das ist etwas, was wir vielleicht irgendwie wollen und was wir ohne dich nicht können. Herr Jesus, wir wollen echt auf dich schauen, wir wollen uns das von dir erbitten. Lass uns echt dir ähnlicher werden. Lass uns die Ressourcen, die du uns gegeben hast, dein Wort, lass uns das nehmen, lass es uns studieren. Schenk uns das Verständnis bitte und mach uns zu reifen Kindern von dir, damit der Plan, den du mit der Gemeinde hast, immer mehr erfüllt wird. Amen.